ARD Sounds.
Und dann gibt's so ein 3, 2, 1 und ab.
Ich wusste, okay, ich tauche jetzt da drunter, versuche diese Mine zu finden.
David, einer der Minentaucher, die wir begleitet haben, der taucht dann ab in die Ostsee. Wir lagen da vor der dänischen Insel Bornholm, da ist die Sicht noch relativ gut und trotzdem wird es ab 20 oder 30 Meter unter Wasser wirklich dunkel. David ist dann da möglichst ruhig und leise abgetaucht, darauf kommt es ja immer an. Wenn man an eine Mine rantaucht, um die nicht auszulösen, muss man sehr vorsichtig sein. Auch bei den Übungstauchgängen versucht man das natürlich einzustudieren.
Alles andere muss dann in dem Moment ausgeblendet werden, weil Unterwasser ist rational, nicht emotional.
Er hört auch zum Beispiel nicht die klassischen Atemgeräusche, die man von einem Tauchgerät kennt, weil er ein ganz spezielles Tauchgerät hat. Das ist ein amagnetisches Kreislauftauchgerät. Da wird die Luft immer wieder im Kreis sozusagen gepumpt durch seine Atmung und neu mit Sauerstoff angereichert, weil er eben nicht diese Blasen, die man bei Sporttauchern häufig sieht, im Gerät erzeugen soll, weil er so leise unterwegs sein muss. Du hast einfach keine Orientierungsmöglichkeit. Alles ist sehr getrübt, wie so ein Schleier liegt über allem und es ist relativ dunkel. Und stell dir einfach mal vor, du tauchst dann durch trübes Wasser auf 20, 30 Meter Tiefe oder vielleicht noch viel tiefer. Und dann kommt da aus dem Nichts diese riesige Mine auf dich zu, liegt vor dir und ist mit 100 Kilo Sprengstoff gefüllt in einem echten Einsatz. Und stell dir jetzt mal vor, es geht noch tiefer. Minentaucher tauchen bis auf 54 Meter runter. Da ist es in der Ostsee komplett dunkel. Das heißt, sie müssen sich wirklich am Grund fast vorantasten. Die Minentaucher sagen auch gerne, sie sehen dann mit ihren Händen. Sie müssen wirklich am Grund sich möglichst regungslos auf eine Mine zubewegen. Da liegt dann im Normalfall in ihren aktuellen Einsätzen alte Weltkriegsmunition. Die ist 80 Jahre alt. Höchstwahrscheinlich geht sie nicht mehr hoch. Aber wer weiß das schon?
Deutsche Minentaucher sind eine Elite in der Bundeswehr. Ihre Aufgabe, Seeminen aufspüren, identifizieren und entschärfen. Und jetzt könnten sie in der Straße von Hormuz zum Einsatz kommen. Nur, wie könnte das aussehen? Kim-Christin Mauch vom NDR hat monatelang Soldaten begleitet, die alles dafür geben, Minentaucher zu werden. Und nur die wenigsten, die schaffen überhaupt erstmal diese Ausbildung. Sie nimmt uns mit bis auf den dunklen, kalten Meeresgrund und in Momente der Ohnmacht. Und sie erzählt uns, warum ausgerechnet deutsche Minentaucher in der Meerenge, die an den Iran grenzt, eingesetzt werden könnten. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in dieser Folge auf jeden Fall in Dutzenden Metern Tiefe. Mein Name ist Kevin Ebert und heute ist Donnerstag, der 30. April. Hallo Kim, schön, dass du da bist.
Hi Kevin.
Jetzt heißt es von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, Marineeinheiten der deutschen Bundeswehr sollen in die Straße von Hormuz verlegt werden, um bei einer Minenbeseitigungsmission dabei zu sein, wenn es zu einer stabilen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran kommen sollte und wenn es ein Mandat gibt. Aber für diesen Einsatz macht sich auch jetzt schon ein Minenjägerstaat klar.
Ein Minensucher und ein Führungs- und Versorgungsschiff werden ins Mittelmeer verlegt. Das sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius der Zeitung Rheinische Post. Ein Mandat des Bundestags für den Einsatz steht noch aus. Wann genau die Einheiten ins Mittelmeer aufbrechen, sagte Pistorius nicht.
Was passiert da jetzt gerade im Hintergrund?
Also was man weiß, ist, dass sich ein Minenjagdboot gerade bereit macht, um schon mal ins Mittelmeer zu verlegen. Das ist die Fulda. Insgesamt gibt es 10 Minenjagdboote, die dafür geeignet sind. 8 davon sind wirklich reine Minenjagdboote und 2 davon sind Minentaucher-Einsatzboote.
Okay, was ist da der Unterschied erstmal?
Der Unterschied ist, dass auf den Minentaucher-Einsatzbooten die Minentaucher quasi zur Stammbesatzung gehören. Da sind die immer eingeschifft, die sind immer dabei. Auf den Minenjagdbooten würden sie dann eingeschifft werden, wenn sie auch tatsächlich gebraucht werden. Aktuelle Infos zu einem möglichen Einsatz von Minentauchern und Minenjagdbooten. Die gab es vor einigen Tagen in Kiel.
Wir haben Statements für Sie vorbereitet und im Anschluss wird es auch die Möglichkeit eines Q&A geben.
Da gab es dann auf einem dieser Minenjagdboote einen Termin, zu dem mehrere Pressevertreter von unterschiedlichen Medien eingeladen waren.
Herr Admiral, darf ich Sie bitten?
Ja, herzlichen Dank. Erstmal herzlich willkommen in Kiel, im schönsten Bundesland der Welt.
Und alle waren natürlich sehr gespannt auf Informationen dazu, was die Marine da aktuell leisten kann.
Das, was Sie heute hier im Stützpunkt sehen, Kriegsschiffe, die für ihre Einsätze vorbereitet werden. Fleißige Besatzung, Marinesoldatinnen und Marinesoldaten, das dient alles einem einzigen Zweck, Deutschland und seine Menschen zu schützen, jeden Tag rund um die Uhr.
Da konnte ich leider nicht dabei sein, weil ich gerade selbst auf einem Minenjäger mitgefahren bin bei einem Übungseinsatz. Aber da hat ein Kommandeur beschrieben, dass es durchaus sinnvoll sein könnte, Minentaucher bei einem Einsatz mit an Bord zu nehmen.
Die dann ebenfalls das Beseitigen von Minen oder anderen Altlasten vornehmen können.
Warum eigentlich deutsche Minentaucher? Also warum ist es so wichtig, dass jetzt die deutsche Marine ihre spezialisierte Einheit dahin schickt?
Die sind bei vielen internationalen Manövern dabei. Da ist man ständig im Austausch. Sie haben im Vergleich zu anderen Ländern, ich sage jetzt mal zu Belgien oder den Niederlanden, auch eine größere Kompanie, einfach mehr Taucher. Und dadurch sind die deutschen Minentaucher international auch sehr angesehen.
Du und dein Kollege Eike Köhler vom NDR, ihr habt euch das ja auch ganz genau angeschaut, wie man Minentaucher der deutschen Marine werden kann und so einen Lehrgang über Monate fast täglich begleitet. Wie läuft so eine Ausbildung ab?
Insgesamt sind es so grob 6 Monate. Das geht los mit einer Hallenausbildung, wo Sie wirklich in der Schwimmhalle starten. Da geht es um die Basics.
Machen Sie die Übung vernünftig. Auftrag verstanden? Los geht's.
Und da geht es auch um Sicherheit. Sie lernen nämlich erstmal, wie kann ich überhaupt die Luft anhalten? Also wie kann ich Apnoe tauchen, so nennt man das ja. Wie kann ich meine eigenen Reserven so weit ausbauen, dass wenn ich auch mal ein Problem unter Wasser hätte, vielleicht auch 2 oder 3 Minuten ohne Luft auskomme.
Also Apnoe ist ohne Tauchgerät dann?
Genau. Da tauchen sie mit einem Atemzug ab, halten die Luft an und müssen trotzdem noch Aufgaben unter Wasser durchführen. Was uns zum Beispiel Dominik, auch einer der Minentaucheranwärter, erzählt hat, ist, dass es sich für ihn jeden Tag so anfühlt, als würde eine harte Prüfung anstehen.
Also man muss sich das so vorstellen, man lernt für eine Klausur 2, 3 Wochen lang und dann ist die Klausur dran. Und hier ist aber jeden Tag die Klausur dran. Jeden Tag.
Je mehr man sich unter Wasser bewegt, desto weniger Sauerstoff hat man noch, desto anstrengender wird das. Und es ist durchaus vorgekommen, dass sie auch ohnmächtig geworden sind während dieser Übung.
Ich muss angucken. Nur durch mich angucken.
Festhalten.
Mich angucken.
Festhalten. Festhalten.
Und was machen dann die Ausbilder?
Wir erwarten von Ihnen, dass Sie jeden Tag Vollgas geben. Wir stehen morgens auf, geben den ganzen Tag und die Nacht, wenn es soweit sein sollte, Ihr Bestes. Mehr wollen wir gar nicht haben.
Man denkt im ersten Moment, die sind ein bisschen herzlos, weil sie zum Beispiel auch die Leute wieder ins Wasser reinschubsen, weil sie die festhalten, weil sie die einfach nur anbrüllen. Ey, atmen, atmen.
Wenn Sie auftauchen, tauchen Sie rechts oder links der Leiter auf. Wenn Sie ohnmächtig werden oder irgendein Problem haben mitten in der Leiter, können wir Ihnen nicht helfen.
Das hat aber auch damit zu tun, dass sie ihnen zeigen wollen, es ist nichts Schlimmes. Es ist was Normales, das kann passieren. Hab keine Angst, hab keine Panik davor, einfach weitermachen. Und das ist wirklich so, da wird sich wieder hinten angestellt und dann geht's wieder los. Ja.
0, 1, 2. Und ist das auch die Ansage an die Soldaten, dass die da wirklich bis ans Limit gehen sollen und dass so eine Ohnmächtigkeit tatsächlich vielleicht auch einfach zur Ausbildung dazugehört?
Also es ist nicht so, dass sie jeden dahin pushen, dass jeder mal ohnmächtig wird, so muss man sich das nicht vorstellen. Aber es wird mit einkalkuliert, das schon. Es gibt Regularien, wie hart die Übungen sein dürfen, wie lange sie maximal die Luft anhalten sollen bei einer Übung. Also zum Beispiel in Bewegung sind das, glaube ich, 1,5 oder 2 Minuten danach.
Boah, ist schon einiges.
Ja.
Also das kann ich dir jetzt nicht einfach so aufs Parkett zaubern, das sage ich dir aber.
Genau, und die treiben das nicht bis ins Unendliche. Nicht jeder soll mal bewusstlos werden, aber sie versuchen schon, die an ihre Grenzen zu bringen. um dann zu schauen, wie reagiert jemand unter Stress? Kann er das aushalten? Behält er trotzdem einen kühlen Kopf und kann ja wohlgewählte Entscheidungen treffen? Das sind alles Fähigkeiten, die man als Minentaucher braucht.
Und ein Lehrgang besteht aus wie vielen Soldaten oder auch Soldatinnen?
Das kommt natürlich stark darauf an, wer sich da anmeldet. Und da hätte die Bundeswehr natürlich einfach gerne viel mehr Leute, die sich dieser Herausforderung stellen. Es haben sich schon einige Frauen mal diese Herausforderung gestellt, aber bisher hat noch keine die Ausbildung bis zum Ende abgeschlossen, weil es körperlich einfach extrem belastend ist. Es reicht nicht, einmal diesen Durchgang, diese 6 Monate durchzuhalten. Das würde vielleicht eine Top-Athletin, wenn sie sich genau darauf hintrainiert, schaffen. Aber du sollst den Job dir ja dann auch noch jahrelang machen. Also kann eine Frau auch mit 45 noch ein 60 Kilo schweres Tauchgerät durch die Gegend tragen? Auch alles andere, eigentlich alles, was die Minentaucher anfassen, ist immer schwer. Ich habe nichts davon hochbekommen. Ist das was, was man körperlich einfach leisten kann über einen langen Zeitraum? Das muss man sich ja fragen. Unser Lehrgang, das waren zu Beginn 12 Männer, die sich diese Herausforderung gestellt haben. Und kleiner Spoiler, so viel kann man schon, glaube ich, verraten. Das haben nicht alle geschafft. Der Hörsaalleiter, so nennt man den Ausbildungsleiter der Minentaucher, Oberleutnant Martin, hat uns gesagt, in der Regel haben sie eine Durchfallquote von 50%.
Wir versuchen natürlich, das Möglichste aus die Leute rauszuholen. Dass man sagt, okay, die haben jetzt heute einen schlechten Tag, die Übung ist nicht ganz so gut gelaufen. Da gucken wir immer noch mal, wird die Übung noch mal gemacht. Aber irgendwann muss man dann auch sagen, jetzt ist hier Schluss. Und dann sollte es für jeden Lehrungsteilnehmer auch in Ordnung sein.
Weil es ja auch um die Sicherheit der Taucher geht. Also die Bundeswehr möchte nicht die Anforderungen herabsetzen, damit mehr Leute durchkommen. Denn in dem Moment würden es ja mehr Leute schaffen, die eventuell Panik bekommen oder auf die eine oder andere Art und Weise nicht geeignet sind für den Job. Und das würde sofort ein Sicherheitsrisiko für sie selbst, aber auch für die anderen Taucher im Wasser darstellen.
Gut, das ist uns natürlich auch aufgefallen, dass sie dann bei jeder Übung immer an ihrer Grenze waren. Ne?
Wir waren tatsächlich auch dabei, wie Leute rausgeworfen wurden, wie sie quasi aus dieser Ausbildung gefeuert wurden. Weil der Ausbildungsleiter Martin hat gesagt, es ist kein Versagen, sondern es ist halt einfach nur nichts für dich.
Dass das auch nach mehrmaligen Versuchen und so Schnorchel aus dem Mund reißen, Maske panisch abnehmen, das ist schon, sind schon Anzeichen, die darauf deuten, dass das halt vielleicht auch nichts für sie ist. Ne? Das muss man auch sagen. Da sind wir zum Entschluss gekommen, ja, sie halt rauszunehmen. Okay. Ist kein Versagen, ist halt so. Das kann nicht jeder werden, soll auch nicht.
Oder gerade diese Phase in der Schwimmhalle, die hat manche, ich würde sagen, leicht traumatisiert. Sie haben uns gesagt, wenn sie heute noch Chlor riechen im Schwimmbad, dann werden sie sofort an diese 4 Wochen Schwimmhallenausbildung erinnert.
Ich denke an Pommes rot-weiß. Das ist so unterschiedlich, können Leben laufen. Hast du das Gefühl, dass die Soldaten in der Ausbildung mit euch da auch wirklich frei reden konnten? Weil das ist ja schon eine Frage, die man sich stellt, ne? Wenn man als Journalist mit der Bundeswehr dreht, wie frei ist das dann?
Wir wollten die begleiten, wir wollten wissen, was denkt ihr, was fühlt ihr, wie ist das für euch? Wir waren einfach 50 oder 60 Drehtage am Ende da vor Ort und haben die mit denen erlebt, sind auch mit denen an dieser Aufgabe gewachsen, denn auch für uns war vieles Neuland, war vieles ungewohnt. Und das hat, glaube ich, zu einem Vertrauen geführt, wo sie sich am Ende echt uns gegenüber geöffnet haben.
Würdest du sagen, du hast eine Bindung zu den Männern aufgebaut?
Schon. Also natürlich versucht man, eine journalistische Distanz zu wahren. Aber natürlich, am Ende haben die eine super harte Abschlussübung.
Das ist 9 Stunden Dauerbelastung für die Jungs.
Ohren zu halten.
Aufstehen!
Da werden die durch die ganze Nacht gejagt, laufen 6-7 Stunden lang, schwimmen dann auch noch etliche Kilometer. Ich habe mit jedem Einzelnen mitgefiebert und mitgelitten und habe ihnen die Daumen gedrückt, dass sie durchhalten.
Alex, Sie werden gleich wieder überholt. Jetzt geben Sie mal ein bisschen Gas. Los jetzt!
Und einige haben durchgehalten, andere auch nicht. Du hast ja schon gesagt, auch da sind Soldaten dann rausgeflogen. Diese Ausbildung geht ja dann weiter. Also wir entfernen uns dann irgendwann aus diesem Hallenbad und dann kommt die wahrscheinlich einfach eine Freiwasserausbildung, oder?
Genau, dann geht's zum ersten Mal in die Ostsee. Dann müssen sie erstmal das richtige Tauchen, sage ich mal, lernen, ohne dass da die ganze Zeit ein Grund unter ihnen sichtbar ist und perfekte Bedingungen wie im Aquarium. Dann geht's ja darum, Wie beeinflusst mich die Strömung? Wie beeinflusst mich Wellengang? Wie ist es, wenn ich plötzlich nicht mehr so viel sehen kann? Da haben sie im Hafen Runde um Runde gedreht, um überhaupt erstmal klarzukommen.
Jetzt wird endlich wieder getaucht.
Und dann geht es darum, dass sie ihre Einsatztiefe erreichen. Und das ist was, dafür sind wir extra nach Bayern gefahren, in einen Tieftauchtopf, der innerhalb eines Berges liegt. Das war schon auch echt ein irres Setting einfach, in dem wir plötzlich waren.
Ein Tieftauchtopf?
Genau, wir stehen in einem Stollen, dann ist da ein Loch, das geht einfach 60 Meter tief in den Boden. Und darin müssen die erstmal lernen, wie ist es, wenn ich wirklich in die Tiefe gehe.
Ja, gut. Und tschüss.
Abstieg beginnt.
Also mit dem Tauchgerät, mit dem sie zu dem Zeitpunkt getaucht sind, ist die maximale Einsatztiefe 54 Meter. Das ist ein Bereich, da wird Tauchen auch einfach gefährlicher. Da geht es dann um den Tiefenrausch. Also ein Gefühl von, ja, fast so ein bisschen benebelt. Der eine Ausbilder, Thomas, hat uns gesagt, das ist so, als würde man sich mehrere Tequila-Shots reinkippen.
Und so fühlt man sich unter Wasser auch. So nach 50 Meter hat man so 5 Tequila-Gläser intus. Und das merkt man schon. Umso mehr Tauchgänge man auf Tiefe macht, umso besser ist man dazu immun, sag ich mal. Dass man nicht so auf den Tiefenrausch, der es ja ist, nicht so doll reagiert.
Die bekommen jetzt allerdings bald ein neues Gerät. Die ersten werden jetzt darauf trainiert, dass sie sogar auf 84 Meter Tiefe gehen können. Die Bundeswehr hat ja in den letzten Jahren auch größere Mittel zur Verfügung, um neue Geräte anzuschaffen. Mhm. Man merkt, da ist auch Druck dahinter. Und dieses neue Tauchgerät, das ermöglicht denen natürlich dann auch, ganz andere Punkte noch zu erreichen, wo dann eventuell auch, ich sag mal, Pipelines in der Ostsee liegen oder Infrastruktur, die bei uns so am Grund ist. Die Ostsee ist ja in der Regel kein besonders tiefes Meer. Natürlich gibt es Stellen, die werden sie immer noch nie erreichen. Aber 84 Meter ist da schon mal auf jeden Fall eine Stufe drauf.
Und du meintest, da spürt man auch eine Art Druck. Was meinst du damit?
Also die Bundeswehr selbst merkt aktuell, würde ich sagen, dass sie begrenzte Kapazitäten hat und dass von ihr aber viel erwartet wird. Das heißt, sie versuchen an allen Ecken und Enden das auszubauen. Aber man muss sich ja auch vorstellen, neues Material, das kommt nicht immer so vom Fließband, sondern das muss auch da lange getestet werden. Da wird eigentlich jedes Schräubchen nochmal überprüft, weil es am Ende immer um die Sicherheit der Soldaten geht. Und das Material ist natürlich der eine Punkt, aber Leute zu haben, die das auch bedienen, ist der andere. Und Personal ist auch ein Riesenthema. Da mangelt es auch an allen Ecken und Enden. Heutzutage, sagen sie, sind nur rund 50% der Stellen in der Kompanie, also in dem Bund, in dem die Minentaucher organisiert sind, besetzt.
Wie viele Minentaucher gibt es eigentlich in der deutschen Marine?
Aktuell gibt es rund 60 Minentaucher. Insgesamt, in der gesamten Geschichte der Minentaucher, haben erst 1000 diese Ausbildung überhaupt bestanden.
60 aktive Minentaucher, das klingt jetzt erstmal nicht so viel. Und mit Blick auf den möglichen Einsatz in der Straße von Hormus, den Verteidigungsminister Pistorius ja ins Spiel gebracht hat, was würde das für die Marine denn konkret bedeuten, wenn Teile der deutschen Truppe jetzt dahin geschickt würden?
Meine persönliche Einschätzung wäre, dass es der deutschen Marine schwerfällt, jetzt Minentaucher zu entbehren, weil sie haben ja einen Auftrag in der Ostsee. Sie sind da ja die ganze Zeit aktiv. Also man merkt schon, dass sie diese Bedrohung durch Russland die ganze Zeit spüren und jetzt wirklich ihre Kräfte aufteilen müssen. Also für die Marine ist das einfach viel mehr Arbeit, die sie da jetzt reinstecken müssen, viel mehr Stellen, die sie permanent besetzen müssen. Das ist schon eine Last auf den Schultern aller Soldaten, die da gerade im Einsatz sind. Die Fulda war bisher im NATO-Verbund unterwegs. Die war Teil der Standing NATO Mine Countermeasure Group 1, also der ständigen NATO-Minenabwehrgruppe. Und da ist eigentlich immer ein deutsches Boot dabei. Das heißt ja aber auch, diese Position muss nun anders besetzt werden. Und es gibt einfach gar nicht so viel Material und Personal, was die Bundeswehr aktuell einsetzen könnte. Das heißt, es ist eine enorme Belastung für alle, weil sie mehr Schichten übernehmen müssen, weil sie mehr Dienste übernehmen müssen, weil sie länger auf See sind, länger auf See sein. Das heißt natürlich immer wirklich von zu Hause weg sein. Da fährst du nicht am Wochenende dann mit der Familie raus und kannst dich wirklich entspannen, sondern du bist ja eingeschifft, du bleibst da an Bord.
Für 2, 3, 4 Wochen oder wie lange kann ich mir das vorstellen?
Ich denke, das kann niemand wirklich einschätzen, wie lange so ein Einsatz jetzt möglicherweise gehen könnte.
Zu diesem konkreten Einsatz, der jetzt vielleicht stattfinden soll, gibt es ja noch ganz viele Fragen, die offen sind. Angefangen damit, dass man ja vielleicht gar nicht weiß, wie viele Minen da überhaupt entschärft werden müssen, ob es da überhaupt Minen gibt. Weißt du da was?
Das ist, denke ich, die große Unbekannte.
Frau Kapitän von Puttkammer, bitte.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Willkommen in Kiel.
Bei dem Pressetermin in Kiel war auch die Kommandeurin des 3. Minensuchgeschwaders Inka von Puttkammer da.
Und ich will gleich mal mit einer Frage starten. Wie viele Minen braucht es, um eine Durchfahrt zu verminen? Und die Antwort ist, keine einzige.
Sie sagte, die Angst vor einer Mine ist ja total ausreichend.
Das ist nämlich schon Minenkriegführung. Wo wir arbeiten, ist nichts offensichtlich. Es reicht eine Schlagzeile, die richtig platziert ist, um die Welt etwas glauben zu machen. Unter Wasser fällt das besonders leicht. Manchmal weiß man gar nicht, ob überhaupt eine Nadel im Heuhaufen liegt, die man finden könnte. Und dafür gibt es uns.
Was wäre denn aber dann theoretisch der Einsatz der Minentaucher in der Straße von Hormuz?
Das kann ich natürlich nicht genau sagen. Ich kann es auch nur vermuten, anhand dessen, was ich über die Minentaucher und ihre Fähigkeiten weiß. Die Minentaucher sind echte Sprengstoffexperten. Das heißt, die bringen ganz viel Fachwissen mit. Gerade in den Fällen, wo man ja gar nicht genau weiß, was liegt denn das jetzt für eine Mine, möglicherweise.
Und was sind denn so Eigenschaften von Minen, die die Minentaucher total auf der Rechnung haben müssen?
In der Regel reagieren Minen auf drei verschiedene Dinge. Das sind Druck, Akustik und Magnetik. Druck, darunter kann man sich vorstellen, zum Beispiel die Bugwelle von einem Schiff, die würde eine Mine spüren. Jedes Schiff hat so eine Art akustischen Fingerabdruck, kann man sich fast vorstellen. So kann man auch unterschiedliche Schiffstypen unterscheiden. Mhm. Dann gibt es eben noch diesen magnetischen Faktor. Minen reagieren auf das Magnetfeld, das ein Schiff erzeugt, weil da ja einfach ein sehr großer Stahlklotz, sage ich mal, sich durch die Gegend bewegt. Und Minenjagdboote sind deswegen auch komplett aus amagnetischem Stahl gebaut und werden so vermessen, dass sich dieser magnetische Abdruck so verringert, dass Minen dann nicht mehr auslösen können. Um an eine Mine ranzutauchen, um die dann zu identifizieren, also überhaupt erstmal zu erkennen, was liegt da, braucht man eine ganz spezielle Ausbildung und das können wirklich nur wenige Menschen. Bevor man Taucher überhaupt erstmal ins Wasser schicken würde, hat die Marine ja auch noch viele andere Optionen. Sie haben Boote, die sich fernsteuern lassen, die nennen sich Seehunde, die man sozusagen vorschicken würde, da wäre gar kein Personal drauf und damit eine mögliche Mine sozusagen zum Auslösen bringen. Oder man würde mit Drohnen, die man unter Wasser schickt, die nennen sich Seefuchs, würde man erstmal das Gebiet sondieren und würde mit der Kamera einige Bilder machen, bevor man Minentaucher ins Wasser schickt, bevor da Menschen ins Wasser gehen, die ihr Leben gefährden. Jedes Gewässer ist natürlich unterschiedlich und birgt deswegen auch andere Herausforderungen.
Inwiefern sind die Minentaucher überhaupt vorbereitet auf so einen Einsatz, rein theoretisch, in der Straße von Hormuz?
Sie sind für Manöver immer wieder auf der ganzen Welt unterwegs und üben in unterschiedlichsten Lagen und Situationen auch mit internationalen Minentauchern aus anderen Nationen zusammen. Wie das jetzt natürlich aktuell genau dort vor Ort aussieht, das ist eine Lage, die wahrscheinlich auch in der Bundeswehr heiß diskutiert ist, wo die versuchen, alle möglichen Informationen jetzt einzuholen, um einen möglichen Einsatz natürlich auch so sicher zu machen, wie es irgendwie geht. Die Nord- und Ostsee, das sind anspruchsvolle Meere. In der Ostsee hast du die extrem schlechte Sicht. In der Nordsee hast du starke Strömungen und Tide. Du hast sehr kalte Gewässer, wo es dann einfach auch körperlich anstrengender ist, tauchen zu gehen. Ein Tauchlehrer in der Ostsee würde hier sagen, wer hier tauchen kann, der kann es überall. Mhm. Die fahren auch mal ins Mittelmeer, die fahren auch mal in die Karibik. Die sind auf der ganzen Welt schon zum Tauchen gewesen. Altlasten sind auf der ganzen Welt eigentlich ein großes Problem im Meer, was eine enorme Verschmutzung ist. Und wodurch Minentaucher ja ständig in Übung bleiben, kann man sagen, weil sie sich auch darum kümmern.
Was meinst du mit Altlasten?
Mit Altlasten meine ich Munition, die vor allem aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg noch dort liegt. Das kann Munition sein, die zum Beispiel abgeworfen wurde, aber nicht detoniert ist. Das kann aber auch Munition sein, die vielleicht am Ende des Krieges übrig war und die man einfach verklappt hat, die man wirklich einfach über Bord geschmissen hat, um die loszuwerden. Und das ist immer noch eine extreme Belastung, weil dort ja Sprengstoff oder auch Chemikalien drin sind, die, wenn sich dieses Material nach und nach zersetzt, in die Ostsee oder in die Nordsee gehen. Insgesamt liegen sogar 1,6 Millionen Tonnen Altlasten in Nord- und Ostsee allein in den deutschen Gebieten. Und ich kann mir vorstellen, dass sie deswegen auch die Straße von Hormuz gut einschätzen könnten.
Und was ist aber, wenn Sie jetzt auf Minen treffen, die jetzt keine Weltkriegsmunition ist? Ist es dann problematisch, weil Sie das vielleicht nicht so gut kennen aus Ihrer Praxis?
Natürlich. Also jede Mine, die Sie nicht kennen, ist erstmal gefährlicher, weil sie unbekannt ist, weil man sie schlechter einschätzen kann. Man unterscheidet grob zwischen konventioneller Munition, also professionell für den militärischen Gebrauch gefertigte Munition, und unkonventioneller, also alles, was im weitesten Sinne selbst gebastelt ist. Und dann gibt es natürlich auch auf dem Spektrum noch alles dazwischen. Da kommt man natürlich auch in einen Bereich, da kann ich auch nur mutmaßen, wer weiß denn wirklich genau, was Militärs rund um die Welt einsetzen. Das sind natürlich Geheiminformationen, die versucht man ja zu schützen, genauso wie die Bundeswehr bei uns versucht, dass niemand Spionage, Militärspionage betreibt. Das sind ja keine Informationen, die offen zugänglich sind, die man jetzt im Katalog sieht und einstudieren kann.
Ja, also eigentlich Aufgabe der Geheimdienste.
Genau.
Kim, du kennst diese Ausbildung so gut. Du weißt, was die Minentaucher können. Du weißt, was sie nicht können. Du weißt, worauf sie trainiert sind und welche Anforderungen dann irgendwie vielleicht auch zur Straße von Hormus passen oder nicht. Du kennst die Aufstellung der Marine. Für wie sinnvoll hältst du denn diesen möglichen Einsatz?
Ich würde sagen, die Fähigkeiten, dort vor Ort eine Bereicherung zu sein, die haben sie auf jeden Fall, weil sie echte Experten sind, was jegliche Art von Sprengstoff, aber auch was die Unterwasserwelt angeht. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, sie würden auch im Ostseeraum fehlen, denn auch da nehmen sie gerade eine wichtige Position und eine wichtige Rolle ein.
Kim, vielen Dank für deine Einschätzung und für das spannende Erzählen von der Ausbildung und was die Soldaten da leisten müssen.
Vielen Dank, danke dir.
Alle Entwicklungen zur Straße von Hormus findet ihr auf tagesschau.de. Und wenn ihr wissen wollt, wie sich der Krieg im Iran auf die Weltwirtschaft auswirkt und wieso Deutschland besonders betroffen ist, dann habe ich eine extra 11KM-Folge für euch. Wirtschaftskrise durch Iran-Krieg, warum Benzin nur der Anfang ist, findet ihr in den Shownotes. Und für alle, die nach dieser Folge heute auch wirklich sehen wollen, wie krass die Ausbildung zum Minentaucher ist, NDR-Reporterin Kim-Christine Mauch hat zusammen mit ihrem Kollegen Eike Köhler monatelang Soldaten bei ihrem großen Traum begleitet. Diese Ausbildung irgendwie bestehen und Teil der Elite der Minentaucher werden. Den Link zur sechsteiligen ARD-Doku packen wir euch in die Shownotes. Morgen ist, für alle, die es vergessen haben, übrigens Feiertag und ihr hört ein 11KM-Classic. In der Folge aus unserem Archiv geht es um den teilweise brutalen Umgang mit Pferden im Reitsport. Wir zeigen, wie die Tiere systematisch gequält werden, um Höchstleistungen zu schaffen. Und dabei kommen auch verbotene Methoden wie die Rollkur zum Einsatz. Autorin dieser Folge heute ist Lisa Henschel. Mitgearbeitet hat Claudia Schaffer. Produktion Jonas Lasse-Teichmann, Emilian Grimm und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Kevin Ebert und ich wünsche euch eine gute Zeit. Und ich habe auch heute noch einen Podcast-Tipp für euch. Beim neuen True-Crime-Podcast This is America, Free Luigi, hört ihr die Geschichte des mutmaßlichen CEO-Mörders Luigi Mangione. Host Cash Rauberos nimmt euch in 5 Episoden mit durch ein Verbrechen, das die USA in ihren Grundfesten erschüttert hat und die Grenzen zwischen Gut und Böse, Täter und Opfer verschwimmen lässt. Und erklärt die Frage, was sagt das über ein Land aus, das immer wieder im Strudel von Gewalt, Mythos und Medienspektakeln gefangen ist? Jede Woche erscheint eine neue Folge, überall wo es Podcasts gibt, und bei ARD Sounds könnt ihr alle 5 Episoden jetzt schon hören. Den Link zum Podcast, den findet ihr auch in den Shownotes.